Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Offiziell geht es heute um die Kindness Economy, um Verletzlichkeit und echtes Empowerment. Und dafür habe ich die Queen of Networking zu Gast, Sandra Stella Triebel. Hallo Sandra, schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich hier sein darf.
Nach unserem Vorgespräch vor ein paar Tagen kann das aber auch gut sein, dass wir heute ein sehr intensives Gespräch über Echtsein, den Mut, sein Ego zurückzustellen und das eigene Handeln tief zu hinterfragen sowie intensives persönliches Wachstum zu führen. Schauen wir mal, in welche Richtung uns das Ganze jetzt führen wird, liebe Sandra.
Ja, da bin ich auch gespannt, ehrlich gesagt. Was magst du denn wissen von mir?
Fangen wir erstmal mit dem an, dass die Menschen wissen, wer du bist. Denn Sandra sie gründete 2007 zusammen mit ihrem Mann Sebastian das Swiss Ladies Drive Magazin, um eine größere Sichtbarkeit der Frauen in der Wirtschaft zu erreichen. Damit ist sie eine der erfolgreichsten Verlegerinnen der Schweiz geworden. Und Sandra, ich habe dir schon erzählt, dein Magazin war das erste, welches ich damals am Flughafen Zürich mitgenommen und im Flieger aufmerksam durchgelesen habe.
Ja, bist gleich traumatisiert worden.
Ja, voll paralysiert, richtig. So, und ich fange tatsächlich aufgrund dessen, was wir beim letzten Mal gesprochen haben, mal ein bisschen anders an. Nämlich, wenn du auf dein Leben zurückschaust, wie würdest du es, in ein paar Sätzen, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, das schaffen wir nicht. Wie würdest du dein Leben beschreiben und was waren so Highlights, wo du sagen kannst, das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin?
Oh Gott, ich bin ganz schlecht mit Superlativen, mit Highlights, mit ersten, zweiten, dritten Platz, weil ich das so
Was waren für dich besonders?
Seltsam finde, weil ich immer denke, ja, was ist denn jetzt, ich habe auch keine beste Freundin. Wer ist denn die beste Freundin? Ja, genau. Wahrscheinlich schon, die Katze vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Es ist, das Leben ist ja nicht, das bleibt ja nicht stehen, das ist ja ein Fluss. Aha. Und entsprechend schwimmt man da in diesem Fluss ein bisschen mit. Und dann finde ich es so schwierig, dass man sagt, das ist jetzt das Beste, das war das Schlechteste, das ist die Tollste, das ist die Hübscheste, das ist so. Ich mag einfach diese Superlativen nicht. Weil ich immer denke, gibt's die nicht für mich? Entweder es ist eine gute Freundin oder nicht. Aber nicht die beste Freundin. Ich habe einen guten Ehemann, nicht den besten, ich habe ja nur einen. Also, hallo, ich habe ja nicht mehr das. Also, behaupte ich jetzt mal so, ich habe nur einen. Mir fehlt ja die Vergleichsmöglichkeit, um das mal so.
Vielleicht kommen wir noch später noch drauf.
Ja, aber ist ja so. Deswegen ist das so schwierig. Ja, das Leben hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wenn ich zurückblinke, denke ich manchmal schon dafür. Wenn ich auch alte Fotos von mir angucke, denke ich manchmal, wer war denn das? Oh mein Gott, habe ich das wirklich so gedacht? Und habe ich das wirklich gesagt? Habe ich das wirklich gemacht? Und manchmal, also nicht, dass ich mich schäme dafür, aber dann denkt man schon so, sehr bewusst war ich da noch nicht. Und ich bin ja auch immer noch am Weg, ich bin ja immer noch ein Lehrling, oder? Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wenn wir ausgelernt haben und alles wissen und so erleuchtet sind, ich glaube, dann braucht es uns auf dem Planeten nicht mehr. Dann nimmt uns das Leben aus der Gleichung und dann sind wir weg.
Absolut.
Dann ist wie Mission accomplished, okay, die Triebel kann weg.
Ja, nächste.
Nächste. Und deswegen ist Perfektion oder eben Superlativen kein Anspruch für mich, finde ich nur langweilig, weil das Leben ist nie perfekt und irgendwie doch. Also es ist ja ein bisschen Yin und Yang, und es hat beide Seiten und es gehört irgendwie dazu und alles gut. Aber ebenso diese Superlativen mag ich nicht so gern. Und was ich schon, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, sagen kann, ist, um es mal mit den Worten von meinem Mann zu sagen, Sebastian, der sagt immer, ja, der Schmerz ist unser größter Lehrmeister. Und wenn ich habe mich sehr gewehrt am Anfang, wo er das erste Mal so ausgedrückt hat. Ich gesagt habe, nein, das ist doch nicht wahr und das ist doch Quatsch. Und dann ist man deprimiert nachher und da, da, man kann doch auch im Guten lernen und aus guten Dingen lernen. Natürlich kann man. Aber er hat schon recht, wenn ich mal ganz genau und in der Tiefe mal ein bisschen hingucke, ist es schon so, dass man, wenn man auf Deutsch gesagt mal ein bisschen Dreck gefressen hat, dass man das Leben dann in anderen Dimensionen sieht und auch mit anderen Prioritäten versehen kann. Ich meine, das sieht man jetzt gerade angesichts dieser Tragödie in Crans-Montana. Da merkt man doch plötzlich mal wieder, Reality-Check, was ist eigentlich wirklich wichtig? Gar nicht so vieles. Vor allem ich bin da gar nicht so wichtig, oder? Also und das lehrt uns, glaube ich, auch wieder ein bisschen demütig zu sein und auch durchaus dem Devot ein bisschen dem Leben gegenüber und auch anzuerkennen, dass wir nicht alles kontrollieren können.
Absolut. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich habe schon, Ende 2004 bin ich so meinen bewussten Weg gestartet und ich habe über viele Male mit spirituellen Lehren oder wie man auch immer sie bezeichnen möchte, ist eigentlich völlig egal, eben auch darüber diskutiert. Ist es wirklich so, wie viele sagen, dass man eben auch durch Liebe in großes Wachstum kommen kann oder geht es tatsächlich nur durch Schmerz? Und ich kann bei mir jetzt sagen, nach 25 Jahren, über 25 Jahre, die ich jetzt in dieser Arbeit drin bin, ob es im Coaching, Mentoring, Sparring oder wie auch immer ist, die größte Erfahrung haben die Menschen, ähnlich wie du es gesagt hast, tatsächlich über Schmerz gemacht. Ja, natürlich kann man auch über die positiven Dinge weiterkommen, aber wirkliche Erfahrungen, bin ich total bei dir, kommen tatsächlich darüber. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch unser Leben aus. Wir lernen über die Erfahrungen, die wir machen und am intensivsten halt, ja, zumindest hier auf der Erde, über die Dinge, die dann nicht ganz so schön sind.
Also ich meine, ich habe auch durch die, weil du gerade Liebe erwähnt hast, ich habe durch die Liebe auch sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Aber so diese, durch die Liebe war es eher so ein bisschen langsam. Es war so ein langsamerer Rhythmus, der mich dazu gebracht hat, mich zu verändern oder Dinge anders zu sehen oder zu hinterfragen. Aber ich glaube, die dunklen Stunden, die sind halt wie eine Revolution. Und die Liebe ist wie die Evolution. Wenn man es so
ganz gut
beschreiben, also ich kann es ja nur für mich so beschreiben. Ich vermag nicht zu sagen, wie es für andere ist und möchte mir da auch nichts anmaßen. Ich rede immer nur von mir, von meinen eigenen Weisheiten, die nur für mich gelten müssen und dürfen. Weil eben das Leben auch so eine individuelle Erfahrung ist und beschäftige mich auch sehr mit dem ganzen Gesundheitsthema und einfach, weil ich in einer sehr kranken Familie groß geworden bin und deswegen war es halt einfach so allgegenwärtig, dass man eben die Absenz von Gesundheit, es war einfach sehr viel Krankheit da. Und entsprechend habe ich mich einfach mit dem beschäftigen müssen, ob ich jetzt wollte oder nicht. Und da sieht man ja auch immer wieder, dass das so ein individueller Weg ist, weil dem einen hilft der Arzt und der Schulmediziner und dem nächsten ein homöopathisches Mittelchen schon und der Übernächste kann mit dem gar nichts anfangen. Mhm. Und es gibt da für mich, ehrlich gesagt, das sage ich jetzt einfach heute, mit immer dem Wissensstand von heute, am 9. Januar 26, ich glaube, der heilt hat irgendwie recht. Und wenn du für dich einen Weg gefunden hast, wurscht, ob es jetzt Atmen ist oder Yoga oder Schachspielen oder Gummitwist, ist ja völlig wurscht. Dann, wenn dir das gut tut, dann mach doch.
Mhm. Ja? Also, sehe ich auch so. Ja, absolut. Also welches Recht haben wir zu sagen, der Arzt ist gut, der ist nicht gut und du musst jetzt homöopathische Mittel nehmen? Weil genau wie du sagst, jede Jack ist anders, so haben wir es damals im Göllner Raum so gesagt. Genau. Das ist genau der Punkt, weil letztendlich ist es doch gleich. Wenn wir es schaffen, und das ist ja das Entscheidende, wenn wir es schaffen, ein glückliches und erfülltes Leben auf unsere Art und Weise zu führen, ich glaube, die meisten schaffen es nicht, aber nehmen wir mal an, das wäre...
Was heißt das denn wieder? Das ist ja auch individuell anders. Der eine ist glücklich, wenn er viel Arbeit hat und der nächste, wenn er wenig hat.
Natürlich.
Also, der nächste braucht 4 Frauen, dass er happy ist, und dem anderen, der braucht gar keine. So, also einfach, um jetzt mal ganz platt da rauszukrakehlen, aber das ist doch so individuell, auch der Erfolg. Was ist ein Erfolg? Ist ja auch für jeden was anderes. Was ist eben, wie wichtig ist dir Zufriedenheit? Was bedeutet das eigentlich? Wir werfen immer mit so Wörtern um uns und manchmal sind das eher Worthülsen und die ploppen dann so über Social Media auf und dann plopp hier und plopp da und irgendwie du bist mein Soulmate und das ist mein hier und das da und ich bin erschüttert. Und wenn du dann sagst, ja, wie fühlt sich denn das an, erschüttert sein? Was heißt das für dich? Dann fangen die Leute schon an zu strugglen. Oder ich bin bewusst im Leben. Ja, was heißt denn das? Was bedeutet das für dich? Sie haben es gerade irgendwo gelesen und nehmen es dann auf und benutzen diese Wörter. Aber wie gesagt, das sind dann eigentlich so Worthülsen. Und ich verwehre mir immer dagegen, Wörter zu benutzen, wo ich nicht wirklich weiß, wie sie sich anfühlen.
Und da kommen wir auf den Punkt. Ein Wort ist erstmal ein Wort. Und erst in dem Moment, wo wir es belabeln oder eben definieren, bekommt es eine Bedeutung. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das erkennen dürfen, dass die Bedeutung für jeden etwas anderes ist. Genauso wie Wahrheit. Was ist Wahrheit?
Wahrheit gleichzeitig, if you name it, you can tame it, sagt man im Englischen, oder? Wenn du etwas benennst, kannst du es auch wie, erst dann hat es wirkliche Bedeutung. Also es ist so beides, oder? Zum einen muss man Wörter mit Leben füllen und mit Seele und gleichzeitig muss man aber auch die Wörter kennen dafür, um sie ins Bewusstsein zu holen. Weil, ich sage jetzt mal, gerade bei Trauer, nehmen wir jetzt mal Trauer als Beispiel, oder Verzweiflung, also gerade diese dunklen Gefühle. Manchmal tun wir uns ja selber schwer, wenn wir sagen, ja, auch wo als meine Mutter verstorben ist 2011, ich war einfach traurig und dann habe ich überlegt, ja, was ist es denn genau? Bin ich jetzt melancholisch, enttäuscht? Ist es einfach dunkel? Was ist das denn, diese Trauer? Und man findet fast keine Wörter natürlich auch dafür, weil die so im Hals stecken bleiben und dann merkt man, dass man es aber auch nicht einordnen und verordnen kann man kann es auch nicht heilen, weil man es nicht benennen kann. Und deswegen name it to tame it ist so ein wichtiger Teil, dass wir da und lernen, überhaupt Wörter zu finden auf der einen Seite, um ein bewusstes Erleben zu haben. Und ich bin sehr der Meinung, ich vertrete die These, je nuancierter unser Wortschatz ist, den wir haben, desto nuancierter unser Erleben. Und die Hirnforscher, die ich frage zu dem Thema, geben mir alle recht. Das ist extrem verlinkt miteinander. Und gleichzeitig reicht es eben nicht, dass du sagst, ja, du bist mein Soulmate und man meint es dann nicht ernst. Dann ist es eben wirklich nur eine Worthülse. Also es hat wie alles dort diese zwei Seiten.
Absolut. Aber kommen wir mal ruhig mal wieder darauf zurück. Also wenn ich ein Wort, was erstmal ein Wort ist, mehr nicht, in dem Moment, wo ich es belabel, kann ich ja auch schauen, okay, wie fühlt sich, bleiben wir bei dem Wort Trauer, wie fühlt es sich denn an? Wie nehme ich denn Trauer wahr? Klar, müssen wir so nehmen, kollektiv hat Trauer eine bestimmte Bedeutung. Und nichtsdestotrotz gucken wir doch mal allein in den Kulturen dieser Welt, wie auf welche Art und Weise getrauert wird. Ich habe auf Bali mal eine Beerdigung mitgemacht. Das war ein Riesen-Happening mit Hunderten von Menschen im ganzen Ort, wo die Familie teilweise die Toten noch über Jahre liegen lassen muss, weil das eine so große Feier ist, die sie viele gar nicht leisten können. Da würden wir in Deutschland einfach nur die Augen aufreißen. Und ich glaube, das ist doch entscheidend, wenn wir dann halt wirklich hingehen und sagen, okay, Trauer ist für mich das und das fühlt sich, so wie du es vorhin gesagt hast, und das fühlt sich für mich so an. Ich glaube, spätestens wenn wir dann mit unserem Partner reden, kann das gut sein, dass das bei dem schon wieder völlig anders ist.
Mhm. Absolut.
Und wenn wir uns dann eben genau das angucken, was du gesagt hast, mit welchen Wörtern wir tatsächlich hier rumschmeißen, gerade seitdem wir Social Media haben, noch einmal mehr und dann darüber diskutiert wird, was das jetzt wirklich bedeutet und was wir in der Zukunft vielleicht anders machen müssen, mag ich wieder dahin kommen, ja, was ist denn wirklich Wahrheit und was ist wahr?
Es ist das, was du zur Wahrheit machst.
Richtig. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen auf das Thema hin, wo wir beim letzten Mal so intensiv drüber gesprochen haben, als du im Auto unterwegs warst, nämlich so dieses, okay, nehmen wir mal das Thema der Beziehung. Wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, und etwas erlebe, nimmt er das genauso wahr, wie ich das wahrnehme? Nimmt er das anders wahr? Und kommen wir vielleicht nur aus dieser Wahrnehmung heraus irgendwann in Konflikte, die eigentlich gar nicht sein bräuchten, weil wir vielleicht nicht darüber diskutiert haben, was die Bedeutung davon ist.
Also ich meine, er müsste ja ein Klon von mir sein, wenn er genau das gleiche Erleben hätte und die genau gleichen Worte für die genau gleichen Emotionen finden würde, wie ich. Also ich glaube, wir müssen manchmal einfach anerkennen, dass wir uns manchmal sehr ähnlich sind und ähnlicher als wir denken, aber manchmal einfach so kleine Unterschiede haben. Und ich glaube, überbrücken kann man das alles immer nur durch Kommunikation. Wir müssen miteinander reden. Und ich bin jetzt seit 27 Jahren liiert mit dem gleichen Mann. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Ganz wichtig, ja.
Und ich werde immer mal wieder gefragt, was ist denn euer Erfolgsrezept? Das klingt immer so platt. Aber es ist wirklich, dass wir viel reden, gut reden, immer wieder reden und nicht aufhören zu reden. Und da auch uns auch nicht aus dem Weg gehen und sagen, Schwamm drüber, reden wir jetzt nicht mehr. So, Klappe zu, auf für tot, nee, schön unter den Teppich gekehrt.
Es wird ja irgendwo rauskommen. Wenn wir es zurücknehmen, wenn wir es zurückhalten, das weiß jeder von uns, der Kinder hat, wenn du deine Kinder wegdrückst, die gerade irgendetwas wollen, werden sie ganz automatisch lauter oder energischer werden. Und das ist natürlich mit den Themen, die wir da wegdrücken, genau das Gleiche. Die kommen irgendwann genau an der Stelle zurück, wo wir sie gerade gar nicht haben wollen.
Ja, sie haben mit Traurigkeit so. Also wenn du dann da so drüber fährst und sagst, ich pack das jetzt mal weg, ich pack das in eine Schublade und versteck's ganz, ganz weit unten im Schrank, mach die Schublade schnell zu und tu so, als wäre alles in Ordnung. Und dann werde ich gefragt, es ist alles okay. Und du merkst eigentlich, ist überhaupt nichts okay. Aber ich habe nicht gelernt, drüber zu sprechen. Dann ist das wie so ein Vulkan, der brodelt und irgendwann haut's dem die Lava raus, ja. Oder wie ein Champagnerkorken und dann macht es halt plopp und dann ist nichts mehr gut. Und ich glaube, man kann dem Leben nur sehr bedingt entfliehen und so tun, als wäre nichts gewesen und Sachen so wegpacken, weil das Leben einen immer wieder einholt damit. Und wenn man sich nicht selber entscheidet, sich damit zu befassen, dann wird das Leben entscheiden, dass du dich damit befassen musst. Und alles ist nicht mehr ganz so freiwillig.
Ja, also ich kenne genügend Menschen, auch aus meinem familiären Bereich, die ja das dann nicht ausleben, was gerade da ist. Und natürlich zeigt sich das irgendwann, irgendwo will es hin, oftmals in die Gesundheit, dass die dann den Bach runtergeht. Oder aber, dass halt einfach innen drin, wie du so schön sagst, der Vulkan immer mehr am Brodeln ist und wenn das Gegenüber nicht ganz doof ist, dann kriegt es das natürlich auch mit. Und es sorgt dann für Energien in der Beziehung, die nicht gut sind, obwohl gar nicht gesprochen wurde. Ich wollte ja ganz bewusst heute dieses Thema mal mit reinholen, weil du so wunderbar über deine Lebenserfahrung in Bezug auf eben in Beziehung sein auch gesprochen hast. Angefangen eben damals bei deinem Vater und auch deiner Mutter hin zu dem, wie du es gesagt hast, 27 Jahre jetzt erfolgreiche, in Anführungsstrichen, ich bin jetzt langsam vorsichtig mit meinen Worten, Beziehung.
Was kann ich dir erzählen?
Lass uns doch mal zurückgehen. Du hattest mir beim letzten Mal eben über deine Erfahrung erzählt, was einerseits die Beziehung deiner Eltern angeht, aber auch deine Beziehung zum Beispiel zu deinem Vater. Und wir wissen ja heute, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dass wir uns oftmals jemanden Ähnlichen als Partner holen, wie den wir eben als Vater bei Frau oder Mutter bei Mann auch haben. Das ist sicherlich nicht immer so.
Ist bei mir überhaupt nicht so.
Okay. Komm, fang an zu erzählen.
Ja, spannend ist, mein Vater ist ein Mensch im Schafspelz. Ich sage immer, der hat einen Reißverschluss, drunter ist er scharf. Der ist einfach ein riesengroßes Herz, hat wirklich, ich lüge nicht, wenn ich sage, mein Vater hat nie Nein gesagt zu mir. Der hat mir nie was verboten. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt, weil er mir nie was verboten hat und nie Nein gesagt hat, immer nur Ja gesagt hat, habe ich mich auch nie getraut, das wirklich auszunutzen. Und auf der anderen Seite ist er sehr konfliktscheu. Und das hat natürlich auch nicht immer sein Gutes, weil er einfach jeder Reibung dann auch so ein bisschen aus dem Weg geht. Und durch das auch Dinge nicht so ausräumt, sondern dann eben der ist, der sagt, schon gut. Nein, red mal ein andermal drüber. Nein, nein, jetzt heute nicht. Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Nein, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Jetzt, nein, reden wir nicht mehr drüber. Oder, nein, hör mal auf zu streiten. Also, wann immer ich mit der Mama, und ich hatte ein sehr angestrengtes Verhältnis mit meiner Mutter, von klein auf, mit sehr, sehr viel Reibung, er hat eigentlich immer nur gesagt, hört auf zu streiten. Er hat sie nie auf eine Seite geschlagen, sondern hat immer noch gesagt, jetzt hört's doch mal auf. Und die Mama im Gegenzug war, so die italienisch-französischstämmige Drama-Queen. Da war immer alles ein Drama. Ist natürlich auch so ein bisschen kulturell bedingt, da war einfach alles mit sehr viel Feuer und sehr viel Leidenschaft und sehr viel sehr viel Feuer war da immer. Mein Vater war immer so Wasser, so still, also so ein Bächlein, wirklich ein ganz herziges, kleines Bächlein, ganz so plätschert vor sich hin. Und meine Mutter war buff. Die war halt einfach so die Feuerwalze eher so im Gegenzug. Und mein Mann ist jemand, der extrem kommunikativ ist und extrem empathisch, extrem auch intelligent ist und ebenso gar nicht wie mein Papa. Er hat das weiche Herz und das große Herz von meinem Vater, aber er hat eben das nicht, was mein Vater hat, diese Konfliktscheue, im ganzen Gegenteil. Also mein Mann ist jemand, der mich in viele Dialoge auch ein bisschen reinzwingen muss manchmal, jetzt nicht mehr so, aber früher, wo wir frisch zusammen waren, weil ich gewohnt war, in Beziehungen zu sein, die an Bedingungen geknüpft sind, zumindest von meiner Mutter. Da war Liebe, da war ganz viel Liebe da, aber sie waren Bedingungen geknüpft, denn du so, und das hat sie auch manchmal so ausgedrückt, wenn du das nicht so machst, dann weiß ich nicht, ob ich dich noch quasi lieb haben kann. Und wenn man so aufwächst, dass auch Liebesentzug natürlich, oder? Da ist, immer wenn man jemanden reglementieren möchte oder nicht einverstanden ist, dann wird Liebe entzogen und sie wird wieder gegeben, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Und das ist immer an Bedingungen gestellt. Dann hat man irgendwann das Gefühl, auch alle menschlichen Beziehungen sind Machtspiele. All das ist ja das, was ich zu Hause gelernt hatte. Und in meiner Liebesbeziehung mit meinem heutigen Ehemann durfte ich lernen, dass Liebe einfach da ist, Punkt. Und da kann man sich streiten, aber das hat nichts damit zu tun, ob man sich liebt oder nicht. Und das hatte für mich, das war für mich wie ein anderer Planet. Ich habe mir gedacht, von was redet der? Für mich war jeder Streit groundbreaking. Oder? Jeder Streit hat die ganze Beziehung in Frage gestellt. Und das habe ich ihm irgendwann mal gesagt und er hat mich angeschaut wie ein Autobus und hat gesagt, Moment mal, na, das ist doch Quatsch. Nur weil wir streiten, stelle ich doch die Beziehung nicht sofort in Frage.
Stopp, lass uns mal genau da reingehen. Jetzt kommst du aus einer völlig anderen Welt und er stellt dir eine ganz neue Welt vor. Was hat es mit dir gemacht und wie bist du dann damit umgegangen?
Och, ich war total schockiert und habe das negiert und fand das total doof und habe gefunden, ja, was redest du denn da für Blödsinn? Weil das fand ja in meiner Welt nicht statt. Also das ist wie wenn du ein E.T. neben dir hast und irgend so was Extraterrestrisches und das erzählt dir jetzt irgendwie, die Welt ist ganz anders und Gravitation gibt's nicht. Ja, und du hast das Gefühl, das ist ja logisch, hier, Apfel fällt zu Boden, Gravitation bewiesen. Ja, und er sagt, nee, das stellst du dir nur so vor. So kam es mir.
Der Apfel fliegt.
Der Apfel fliegt doch. Guck mal. So, und ich bin wirklich froh, warum auch immer. Ich glaube, eben seine Liebe zu mir hat mich dann so auch überzeugt, da mutig genug zu sein und das einfach mal so zu versuchen zu sehen. Weil er hat wirklich mit so viel liebenswerten Worten versucht, mir seinen Blickwinkel zu schenken und zu erläutern, wo er herkommt und wie er die Dinge sieht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, das ist inspirierend. Vielleicht darf ich ihn da auch nicht als Feind, oder, sehen, sondern als Verbündeten betrachten und darf ja von meinem Partner lernen. Das ist schon wieder so was Neues. Ich darf von meinem Partner lernen. Nee. Ich war ja gewohnt, Principessa, ja. Man guckt zu mir hoch und man lernt von mir und man fragt ja mich um Rat. Und ich habe gemerkt, das ist scheiß Ego-Geschichte, ja. Das ist ja einfach nicht lustig. Da geht es ja nur um mein Ego. Und das mal wegzunehmen und zu sagen, wer ist denn die Sandra Stella ohne das Ego, das gestreichelt werden möchte und so duzi-duzi machen den ganzen Tag.
So, und jetzt kommen wir mal an den Punkt, jetzt werden wir langsam warm, danke ich dir dafür, was ja genau, warum ich dieses Thema auch angehen wollte, weil das ja genau der Aspekt ist, warum oftmals Beziehungen entweder nicht schön sind oder tatsächlich auch scheitern, weil das Ego einfach so viel Macht hat und dann immer wieder reingrätscht, was noch.
Ja, man sieht es halt manchmal auch nicht, man merkt es gar nicht.
Mhm.
Und ich glaube, it takes two to tango. Es braucht dann jemanden, der dir es sagt in dem Moment. Und das Gegenüber, dass es das dann das auch annehmen kann.
Mhm. So, jetzt kommt er und du bemerkst auf einmal, irgendwas ist hier anders. Mhm. Was hat dazu geführt, dass du tatsächlich mutig genug warst? Du hast ja gerade so schön gesagt, du warst die Grande Dame und natürlich hören alle auf dich. Und auf einmal merkst du, das funktioniert aber nicht so, wie ich es bisher gemacht habe. Wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich glaube, und deswegen gehe ich da mal gerade so seziert rein, dass es vielen meiner Zuhörern eben auch so geht. Also was hast du in dem Moment wie gemacht, wenn du mal so zurückdenkst, dass du mal durchgeatmet hast und einfach mal dich zurückgestellt und vielleicht sogar kritisch hinterfragt hast?
Ich hab's ganz lang negiert, was er gesagt hat, weil es ja, wie gesagt, so inexistent war in meiner Welt, dass ich habe wie seine Worte auch nicht verstanden. Ich habe seinen Blickwinkel nicht verstanden entsprechend und habe am Anfang wirklich böhmische Dörfer. Ich habe gedacht, von was redet dieser Mensch? Ja?
Mhm.
Und habe dann aber eben irgendwann, weil er auch so nachsichtig war mit mir eigentlich, und mich da auch nicht reingedrängt hat und gesagt, du musst das jetzt aber begreifen, weil sonst bin ich weg oder so. Er hat dann eben keine Bedingungen gestellt und das war so entwaffnend.
Mhm.
Er hat nie Bedingungen gestellt und nie gesagt, das musst du jetzt aber begreifen, sonst bin ich dann mal weg. Sondern er hat immer wieder, wer auf ein krankes Pferd eingeredet. Und ich war das kranke Pferd, um das zu definieren, ja. Also einfach so mit einer Engelsgeduld und mit Engelszungen immer wieder. Ja, aber sieh's doch mal so. Und wir haben uns dann auch laut gefetzt natürlich, aber es war nicht immer einfach nur so kuscheln und jetzt sieh's doch mal anders, sondern das war dann richtig laut. Aber es war nie so, dass irgendjemand den Raum verlassen hätte und gesagt hat, ich komme nicht mehr wieder. Weil er immer wieder die Räume geöffnet hat, weil er immer gesagt hat, weißt du was, okay, aber ich bin immer noch da. Komisch, das geht jetzt nicht auf in deiner Logik, gell? Wieso bin ich denn jetzt immer noch da? Und dann fängst du an zu überlegen, dann denkst du, okay, vielleicht.
Stopp, ich muss dich unterbrechen.
Ja.
Wann war der Moment, wo es bei dir gekippt ist, ja das falsche Wort, wo du auf einmal tatsächlich in den Raum hineingegangen bist, den er gehalten hat?
Ich kann das gar nicht, da gab es nicht einen Moment, wo man sagte, ach, da war das. Sondern eben, das war so schrittweise, so Stück für Stück, wo man dann, wo ich gemerkt habe, jetzt rückblickend betrachtet. Ich habe mich da so versucht, so reinzutasten und einmal so ein bisschen, und dann eben, wie immer, wenn du dich ein bisschen entwickelst, du machst 3 Schritte vor, 13 zurück, oder? Und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, ja, du holst doch nur Anlauf. Alles ist gut, sei doch nicht so hart zu dir. Also auch da immer wieder mit Türen offen und immer wieder eigentlich ist so mit einem mit Liebe begegnen und mit ganz viel Fürsorge und Verständnis, weil er gesehen hat, dass mein Herz am richtigen Fleck war, aber dass mein Upbringing und meine Erziehung und das, was ich halt als normal erlebt hatte, mir vielleicht nicht erlaubt hat, das mein ganz, ganz großes Herz zeigen zu können. Weil ich es natürlich auch versucht habe zu beschützen und weil ich mir eine Attitude zugelegt hatte und auch eine laute Art, die aber eher mich beschützen sollte als etwas anderes.
Das ist ja das, was ganz häufig so ist. Es ist ja nicht so, dass Frau an sich so laut ist oder, wenn wir mal wieder auf vielfach die Themen zurückgehen, dass Frau, wenn sie erfolgreich ist, eben meint, das nur so machen zu können, wie sie es von der männlichen Seite gewohnt ist, sondern dass es tatsächlich, wie du sagst, eine Haltung ist, die letztendlich nur ein Schutzmechanismus ist.
Ganz häufig. Also eben, ich vermag es ja nur für mich oder vor meinem Hintergrund zu erzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder irgendwas anderes. Aber eben, ich habe das einfach damals so gemerkt, dass das wirklich so ganz, ganz kleine Baby-Steps waren, wo man dann eben mal versucht, da in eine andere Energie reinzugehen. Und plötzlich spürt man dann also die ersten Erfolge oder plötzlich sind so gewisse Probleme nicht mehr aufgetaucht. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich wahnsinnig viele Dramen in meinem Leben hatte, im Beruf. Und irgendwer, der die Rechnungen nicht bezahlt hat und ein Kunde, der ekelhaft war. Also ich fand ihn damals ekelhaft. Und so. Und du hast eigentlich gefühlt nur Dramen, ja? Und die Mama war anstrengend und alles und meine Brüder und irgendwie und der Hund hat nicht gefolgt und was weiß ich. Ja, und der Nachbar war anstrengend und irgendwie so in Summe ein Drama am nächsten. Und irgendwann habe ich begriffen, vielleicht bin ich das Drama. Gar nicht die anderen. Das tut natürlich ein bisschen weh im Ego. Und dann denkst du so, damn it. So blöd. Und dann kann man das natürlich auch wieder negieren und sagen, ach nee, die anderen sind blöd. Dann kannst du dir eine Freundin suchen, die genau das sagt, was du hören willst. Oder sonst einen Therapeuten, der sagt, nee, Frau Driebel, das sind alle anderen sind böse. Sie sind so lieb mit ihren Locken. Na, weinen ist alles in Ordnung. Und irgendwann denkst du so, shit. Es gibt ja auch so eine schöne Übung, so spirituelle Übung, die viele Schamanen auch einsetzen, die dann dich fragen, sagen, sag mir die Person, die dich am meisten triggert und die dich am meisten aufregt. Schreib die mal auf. Und dann schreibst du auch, ich sag jetzt mal, Donald Trump. Keine Ahnung. Und dann sagen die Schamanen zu dir so, und jetzt überleg mal, welche Parallelen du mit dieser Person hast, weil die gibt's.
Klar.
Dann tut's weh.
Ja, ja.
Und dann findest du manchmal auch so gewisse Parallelen, wo du denkst, also Donald Trump triggert mich jetzt nicht. Aber ich finde das eine ganz, ganz spannende Übung, weil man dann eigentlich plötzlich so die eigenen Abgründe sieht. Und auch absolut. Die Parallelen.
Ja.
Und eben, keiner ist ja ohne Schuld. Und eben niemand ist perfekt. Und wieso sollten wir auch perfekt sein? Ich habe immer das Gefühl, wir sind doch in diesen Körper geboren worden, um Fehler machen zu dürfen und nicht um perfekt zu sein. Da sind wir wieder bei diesem Thema.
Ja, stell dir vor, wir werden geboren und gehen mit dem gleichen Wissen irgendwann wieder nach Hause.
Ach so, was blöde Sache. Ja, es macht doch keinen Sinn, oder? Also muss doch irgendwie so ein bisschen einen Lebensfluss haben und auch einen Erfahrungsschatz und ein Einatmen und ein Ausatmen erlebt haben in diesen Jahren, wo du da bist.
Absolut. Ja, und ich kann, nehmen wir mal das Beispiel, bei mir ist es nicht Donald Trump, aber ich habe tatsächlich etwas Ähnliches damals gehabt. Ich hatte einen Menschen, der mich so auf die Palme gebracht hat, so intensiv, dass ich ihn irgendwann 2 Jahre wirklich komplett gemieden habe. Bis mein Ego dann auch auf eine andere Stelle gerückt ist und ich tatsächlich mal vieles hinterfragt habe. Und nach den 2 Jahren hat das ungefähr noch ein halbes Jahr gedauert, dann wurde er zu meinem Mentor und ich habe sehr viel Geld in ihn investiert, um nämlich daraus zu lernen. Und jetzt nehme ich mal tatsächlich deine schamanische Übung, gehe einen Schritt weiter. Was wäre, wenn wir uns ganz bewusst mal eben so einen Menschen nehmen, um ihn zu unserem entweder tatsächlich sogar offiziellen oder bei Donald Trump wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ihn als einen virtuellen Mentor zu nehmen und daran unglaublich zu wachsen. Und du bist ja ein schönes Beispiel mit dir und Sebastian, was das Ganze angeht. Sonst wärt ihr ja nicht 27 Jahre zusammen.
Also eben, ich finde diese Übung sehr, sehr spannend. Ich fand ja, weil ich das erste Mal von dir gehört habe, fand ich das furchtbar esoterisch. Und mittlerweile finde ich es einfach nur spannend als Gedankenexperiment, ja? Und einfach mal gucken, was macht das mit einem? Wer triggert mich denn jetzt? Und ich hatte auch jemanden in der Familie, der mich brutalst getriggert hat. Das gab eine Sekunde, ich klebte energetisch an der Decke, ja? Der hat immer, als wüsste er, wo meine Knöpfe sind, die hat er gedrückt. Und ich fand mich dann auch immer wieder in dieser Opferhaltung und habe gedacht, der ist so fies und das ist ein Narzisst und das ist so toxisch. Und bis ich gemerkt habe, okay, it takes two to tango. Was mache ich denn, dass er das überhaupt machen kann? Bin ich vielleicht genauso, wo spiegel ich mich da vielleicht auch in dieser Situation? Und das negiert man natürlich immer, sagt, na, so bin ich nicht, ich bin ja nett. Ich bin eine der Guten, oder? Man immer in so Konflikten, ich bin doch die Gute und ich bin nicht schuld, oder? Und ja. Plötzlich merkt man so, und das geht's doch gar nicht, geht doch gar nicht um Schuld, sondern, okay, vielleicht versuche ich es mal so. Und manchmal hilft es ja wirklich auch, geht nichts anderes, als sich aus der Situation rauszunehmen. Also so bei mir war es so. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Aber ich muss mich dann auch mal für eine Zeit einfach aus dieser Situation, aus dieser Beziehung entfernen und bin mittlerweile wieder sehr weich geworden und sehr versöhnt mit dieser Situation. Ich würde jetzt da nicht mehr reingehen wollen, aber ich konnte mich einfach durch die Distanz und die Ruhe und die Stille, die dann plötzlich eingekehrt ist, auf Versöhnen und so Situationen kamen dann auch nicht mehr zurück bis jetzt.
Mhm. Aber eben. Ja, ist ja verständlich. Wenn wir das tatsächlich geheilt haben in uns, dann braucht es ja auch keine Resonanz mehr. Also braucht es auch keine Person mehr am Außen. Ich möchte
aber auch da, es ist, zunehmen. Weil du so sagst, geheilt, das klingt dann immer so abgeschlossen.
Nein.
Und auch wenn ich dann mal höre von, ich schwinge, du höre Frequenz und Vibration, ja. Ich glaube auch sehr daran, was Nikola Tesla gesagt hat, hey, ich stelle dir mal das Leben in vor, als wäre es Energie, Frequenz und Vibration. Finde ich sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich immer noch als großer Zauberlehrling. Und ich glaube, nett, dass man irgendwas wirklich so richtig abschließen kann in diesem Fluss des Lebens.
Da bin ich total bei dir. Also das ist meine Erfahrung, wirklich dieses 100% zu heilen. Ich glaube, das erleben im Augenblick ganz, ganz viele, die vielleicht schon ganz viel Schattenarbeit oder Ähnliches gemacht haben und gerade in der jetzigen Zeit auf einmal denken, das hatte ich doch schon längst geklärt. Wieso?
Und plötzlich kommt das wieder.
Ja.
Und dann denkt man, ich habe die Übung schon gemacht. Ja. Und dann kommt
genau.
Wieder.
Aber trotzdem ist es, ich würde mal behaupten, es kommt nicht mehr in dieser Intensität, wie es früher gewesen ist. Und wir haben vielleicht, passend wieder zum Thema Beziehung, wir haben gelernt, damit umzugehen. Vielleicht macht es noch was mit mir, aber ich bin nicht mehr aufbrausend oder ich bin nicht mehr wütend, ich bin nicht mehr traurig, sondern ich merke so, okay, in mir vibriert was, aber dreimal atmen und es ist in Ordnung.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann auch ein bisschen die Altersmilde ist bei mir langsam. Ich werde ja 53 in diesem Jahr.
Soll ich denn
die Menopause oder ein bisschen alles. Aber ich muss schon sagen, ich bin im Vergleich zu Sandra als 25-Jährige oder 17-Jährige bin ich viel weicher geworden. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu dieser Frage zurück ganz am Anfang. Was hat dich dazu gemacht? Es war dann schon auch der Verlust von Lebewesen in meinem kleinen Universum, die mir genommen wurden, über die ich dann sehr getrauert habe, die mir beigebracht haben, dass Dinge eben auch unwiederbringlich weg sein können und dass ich mich damit dann definitiv abzufinden habe und dass es da kein, ich versuche es nochmal und Repeat-Button gibt. Und da ist das Leben ja dann schon manchmal sehr hart mit, manchmal auch mit einem oder mit gewissen Menschen. Und dann denkt, wenn du dich halt mit, ich sage jetzt in meinem Fall, meine Brüder haben sich vielleicht anders versöhnt mit der Mama wie ich. Und ich bin so froh, dass ich da sehr viele offene Gespräche mit ihr hatte und ganz viel, auch nicht alles, aber ganz viel klären konnte, weil ich, wenn ich jetzt an sie denke, nimmer nur an die schlechten Dinge denkt, sondern auch an die guten Dinge denken kann. Und man ist dann ein bisschen versöhnt. Und ich bin furchtbar dankbar, dass ich das Gespräch mit ihr ganz am Schluss wirklich aktiv auch nochmal gesucht habe. Und wir gewisse Dinge nochmal ausgesprochen hatten und die dann nicht mehr zwischen uns gestanden sind.
Und ich finde das ganz schön, wie du es gerade sagst. Kommen wir nochmal wieder auch auf das Thema der Beziehung zurück. wenn wir eben genau zu Lebzeiten solche Dinge machen und wenn wir jetzt mal eben nicht, wie in deinem Fall, die Mutter nehmen, sondern tatsächlich den Partner nehmen, auch der kann ja irgendwann unwiderruflich weg sein, nicht weil er gestorben ist, sondern weil die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Also wie kann ich denn die Zeit, in der wir zusammen sind, wirklich nutzen, um meine Wahrheit, wir hatten ja ganz zu Beginn auch über Echtsein gesprochen, wirklich mein wirkliches Ich da mal hinzustellen, zu sagen, weißt du was, mit dem, was du gerade gesagt hast, das macht in mir gerade total viel. Am liebsten würde ich jetzt einen Wutbrauausbruch hier hinstellen, aber ich möchte das einfach mal mitteilen, dass in mir es gerade so sehr vibriert, dass ich am liebsten rausschreien würde. Und ich glaube, allein wenn wir das machen, kann das Gegenüber ja schon auf eine völlig andere Art und Weise reagieren, als wenn du tatsächlich jetzt losbrüllen würdest.
Aber ich habe wirklich gemerkt, dass immer wieder bei diesem Thema Worte finden. Also ich habe gemerkt, dass meine Vulkanskala ganz andere ist heute, weil ich sehr viel mehr Worte dafür finden kann. Und früher fand ich die einfach nicht. Und dann war einfach die Energie da oder ein Konflikt oder irgendeine unvereinbare Position, auch mal im Geschäftsleben. Und da habe ich fast Autoaggressionen, aber manchmal auch einfach war ich laut und ich war dann verletzend auch in meiner Wortwahl und habe da um mich, ich sage jetzt mal, mit Worten geschmissen, ja. Und aber immer ein bisschen suchend nach dem richtigen Ausdruck. Und das macht dich dann so verrückt, wenn du das Gefühl hast, so, oder? Dann hast du einen dicken Hals im wahrsten Sinne des Wortes. Und, aber die Wörter sind da drin, deswegen ist der Hals so dick. Ja, und ab dem Moment, wo die rauskommen aus deinem Mund, ist es wie anders. Mhm. Das ist wie, wenn man so viele Gedanken hat und das Gefühl hat, oh, mein Kopf ist so voll, dann nehme ich immer ein Blatt Papier und fange es an aufzuschreiben. Und dann merke ich, da sind 6 Sachen drauf, so viel war es ja gar nicht. Aber gefühlt waren sie so gedankliche Monster, die sich da so ausgebreitet hatten in meinem Gehirn. Und die haben sich da mit einem dicken Hintern auf ein dickes Sofa gepflanzt und mich beschäftigt und irgendwie die Neuronen umgeleitet. Und du denkst, oh, mein Kopf, ich explodiere. Aber eigentlich ist da gar nicht so viel drin. Und selbst wenn ich das ganze Papier vollgeschrieben hatte, dann habe ich gedacht, gut, morgen fahren wir an. Oder? Also manchmal muss man einfach diese versuchen, und das ist für jeden anders, aber ich habe dann gemerkt, ich persönlich brauche Worte, um Energie loslassen zu können.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du hast dann einfach das, was in deinem Kopf immer mehr sich gedreht hat, einfach runtergeschrieben und dadurch hat es an Energie verloren. Ist das richtig?
Ja, es hat an Kraft verloren, an dieser Schärfe manchmal. Die man, eben wenn einem dann sowas auf der Brust sitzt und du nicht recht weißt, mit umzugehen und die Worte nicht findest, dann hat das so einen Druck und so eine Schärfe. Und das Leben hat dann so einen unguten Rhythmus für einen, oder?
Und wenn wir gerade mal dabei sind, das ist jetzt so eine Variante. Was hast du für dich noch gelernt an Möglichkeiten, die Dinge? Und ich habe die ganze Zeit schon das Wort im Mund, wie ich dich wahrnehme, so wie du es erzählst, dass du einfach milder geworden bist mit dir und dem, was dir da widerfährt im Leben.
Devoter, milder. Also ich hatte eine unglaublich ambitionierte, ganz harte Seite. Ich war Leichtathletin, ich war mit 12 Schweizer Meisterin im 80-Meter-Sprint und dann war ich im Nachwuchskader und da trainierst du und gehst über die Grenzen und dann muss man ja immer, oder? Man geht ja im Sport gehst du immer über deine Grenzen, immer aus der Komfortzone, weil du willst ja besser werden. Sonst, wenn du nicht aus der Komfortzone gehst, wirst du nicht besser im Sport. Das weiß jeder Sportler, dem musst du das nicht erklären. Und das Autosuggestion, ich bin nicht müde, ich habe Kraft, so, diese Sachen, die du dir manchmal auch beim Einlaufen dann so ein bisschen sagst oder bevor du an den Start gehst, um einfach möglichst viel Energie auf einen Punkt zu konzentrieren und das dann abrufen zu können, ist auch klar, ja. Und insofern hat aber eben dieses Leben mir so eine Milde beigebracht, wo ich wahnsinnig dankbar bin für, wo man dann manchmal auch sagt, alles kann, nichts muss. Und ich versuche, eben, es ist häufig auch nur ein Versuch, manchmal scheitere ich auch kläglich, aber ich versuche immer aus der Fülle zu schöpfen und nicht aus Knappheit, sondern ich versuche aus allem was zu machen. Und wenn man so mit der Attitude, zumindest ich, wenn ich versuche, mit der Attitude durchs Leben zu gehen, dann denkt man so, ja, dann macht man halt aus dem, was man jetzt da hat, ist zwar nicht viel, aber dann machen wir auch noch was. So, und dann macht man einen Kühlschrank auf und sieht nur, oh, da ist nicht mehr viel. Und früher wäre ich losgedackelt und hätte gesagt, die haben nichts zu essen. Und heute sage ich, mit dem Apfel mache ich auch noch was. So.
Jetzt ist der Apfel doch wieder da.
Ja, ist der Apfel wieder da. So, und eben sind so ganz, ganz kleine Sachen. Aber bei mir hat diese Milde wirklich der Verlust spezifisch von zwei Lebewesen in meiner Welt. Das hat das bewirkt, wo ich das erste Mal so richtig Trauer und so diesen richtigen Verlust gespürt habe. Das, was von mir final, endgültig weg ist. Und ich hatte früher mal das Gefühl, ah, ich bin so talentiert und ich kann alles nicht viel, eben wie eine Katze, ich falle immer auf die Füße, und ich kann alles und ansonsten lerne ich so lange, bis ich es kann oder kann ja nicht Rocket Science sein. Und plötzlich merkst du, upsi, außerhalb meines Einflussbereichs gerade. Und das hat mich so devot gemacht dem Leben gegenüber und eben, es hat dann auch so die Prioritäten extrem verschoben. Ich meine, mein Vater zum Beispiel, der hat Multiple Sklerose und ist dement. Und es gibt Mitglieder bei uns in der Familie, die fast nicht mehr zu meinem Vater, gar nicht mehr zu meinem Vater gehen, weil sie sagen, ich mit dem können wir ja nicht mehr reden. Und ich sage, doch, aber anders. Ich habe meinen Vater wie in der Demenz ganz neu kennen und lieben gelernt, weil ich versuche, mit ihm sehr auf einer emotionalen Ebene zu sprechen. Nicht kognitiv, hey, erinnerst du dich noch der FC Basel damals, Saison, Aufstieg von der Nazi B in die Nazi A damals noch. Oh, kannst du dich ans Jockeli-Stadion erinnern? Nee, das ist weg, ja. Aber an Gefühle kann er sich erinnern, an wie sich was angefühlt hat. Und das finde ich so spannend. Und wenn du auf der Ebene miteinander sprichst, das ist immer wieder bei emotionalem Wortschatz, dann kann ich mit ihm stundenlange Gespräche führen. Und da kommen Sachen von meinem, und mein Vater sagt dann manchmal Dinge, wo es mir wirklich die Nackenhaare aufstellen. Ich denke so, wow, wie schön ist das denn? Ein Beispiel. Ich habe mich mal bei meinem Vater bedankt. Der hat mich als Kind immer zu Schwanensee mitgenommen, in die Kinder, nach Zürich. Und ich habe, also heute noch, wenn ich an Nussknacker, ich bin in Tränen während Nussknacker, ich bin nicht zu beruhigen, ja. Irgendwie wühlt mich das so auf, aber so glücklich, ja, dass ich einfach das ständig, das ist ein Wasserfall. Und ich habe ihm das erzählt und sag so, du hast mir diese Welt auch von der klassischen Musik so nahe gebracht und das ist so schön und danke für das. Und dann sagt er, ich kann mich nicht erinnern, gerne, aber darf ich dich mal was fragen? Wenn du dann dort so gern Musik hattest, sind wir dann viel in Konzerte gegangen miteinander, später noch. Und dann habe ich gesagt, na, eigentlich nicht. Und dann war er so ganz still am Telefon und sagt, das tut mir jetzt aber leid, wieso habe ich das nicht gemacht, wenn du das doch so gerne mochtest? Und er hat gesagt, Papa, das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir haben so eine liebevolle Beziehung zueinander, das spielt keine Rolle, ja, wenn du das nicht gemacht hast. Und dann hat er wirklich angefangen so zu drehen, aber wieso habe ich das nicht gemacht, wenn du das doch so geliebt hast, wieso bin ich mit dir dann nicht öfter in so Konzerte? Dann habe ich gesagt, das hat sich gar nicht ergeben, ist doch alles okay. Aber nur schon diese Konversation zu haben mit einem gemäß Schulmedizin mittelschwer dementen Menschen, war unfassbar beseelend für mich, weil mein Vater da so sein Herz so geöffnet hat in einer Tiefe, die ich vorher nicht erlebt habe von meinem Vater. Und ich habe so eine schöne, tiefe, emotionale Beziehung bekommen zu meinem dementen Papi, die ich nicht missen möchte. Und das ist total schön, beobachten und auch erleben zu dürfen.
Ich finde das gerade total schön, was du sagst. Denn spätestens in solchen Momenten, wenn man so einen dementen Menschen bei sich hat, erfahren wir, was wirklich Präsenz bedeutet. Weil da geht es nicht um Vergangenheit oder Zukunft. Da geht es nur um den Moment, dass sich die Person, in dem Fall dein Vater, einfach total glücklich fühlt oder gut fühlt oder wie auch immer. Ich will das Wort jetzt mal nicht bewerten, aber einfach gut fühlt. Lassen wir es mal dabei. Ich finde das ganz interessant, denn ich kann mich entsinnen, meine Mutter ist zwar nicht in dieser Form der Demenz, aber vergisst halt mittlerweile auch sehr viel, ist auch im Pflegeheim und ich kann mich dran entsinnen, dass ich irgendwann vor geraumer Zeit meine ehemalige Partnerin noch mitgebracht habe. Und sie ist so liebevoll, herzlich auf sie zugegangen, dass sie selbst heute, wo wir nicht mehr zusammen sind, immer noch sagt, also das an die Frau,
kommt die mal wieder? Mal wieder.
Genau, kommt die mal wieder, richtig.
Weil, genau.
Da, auch wenn die sich nichts merken können, aber das bleibt einfach hängen. Und wenn wir uns wirklich überlegen, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn vielleicht deine Brüder nicht mehr kommen, weil sie denken, macht das sowieso gar keinen Sinn. Doch, es macht für diesen einen Moment einfach Sinn. Und jetzt kommen wir dahin, mal zu gucken, was bedeutet Liebe denn wirklich?
Mhm. Aber vielleicht noch ganz kurz, weil du das so schön gesagt hast, im Moment sein und präsent sein miteinander. Ich habe, wie viele wahrscheinlich da draußen auch oder du vielleicht auch, Eckhart Tolle gelesen, The Power of Now. Mhm. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Und dank meinem Vater habe ich das verstanden, weil es gibt nur noch das Jetzt, weil die Vergangenheit ist blurry, die ist ganz, da weiß er viel, viel nicht mehr, die Vergangenheit ist kein Thema mehr. Aber die Zukunft kann er auch nicht antizipieren. Die vergisst er, also zumindest jetzt er in dem Stadium der Demenz, in dem er ist, er kann Zukunft nicht antizipieren. Die hat keinen Wert und keine Bedeutung, das kreiert keine Bilder für ihn, die Zukunft. Mhm. Er ist eigentlich im Jetzt gefangen mit der Demenz. Mhm. Und wenn ich ihm im Jetzt begegne, dann haben wir einen Raum geschaffen, wo wir uns einfach im Here and Now begegnen können. Und da habe ich das erste Mal gedacht, ach, das hat Herr Tolle gemeint. Naja, manchmal braucht man eine extra Runde, bis man es verstanden hat.
Ist ja auch okay. Sind wir wieder dafür da, ne? Das Leben genau. Da, um aneinander zu wachsen.
Und auch da bin ich so dankbar, dass ich mich drauf eingelassen habe mit meinem Papa immer wieder. Und er kann ja dann 50 Mal dieselben Sachen fragen. Und du sagst 50 Mal dieselben Sachen. Aber wie lange brauchst du jetzt nach Hause? Ich sage, Papa, 2 Stunden. Ah ja. Also wie lange brauchst du jetzt nach Hause?
Mhm.
Sag nochmal schnell, wie lang genau? Und wenn du da einfach so ganz ruhig immer wieder, und manchmal frage ich ihn dann was und sag so, hast du kalte Füße? Und dann vergisst das, dass ich 2 Stunden nach Hause brauche. Und dann können wir über seine kalten Füße reden oder eben auch nicht. Ja. Und dann plötzlich kommt er woanders hin. Da braucht es manchmal wahnsinnig viel Geduld. Und ich verstehe auch Angehörige, die sagen, oh, ich habe die Kraft nicht. Ja? Und ich habe auch nicht immer die Kraft, 5-mal die Woche dahin zu gehen. Das schaffe ich auch nicht. Vor allem, wenn du so im Alltag busy und du rennst von Pontius zu Pilatus und hast Druck und Events und Magazine und weißt du, Kuckuck und Deadlines und Erwartungen zu erfüllen, ja, und so weiter und so fort, habe ich auch nicht immer die Kraft. Aber das Schöne ist, er kann sich ja nicht erinnern, wie lange ich nicht mehr da war. Er macht mir keine Vorwürfe. Also das hat auch was Schönes, auch wenn das jetzt ganz, ganz komisch klingen mag. Wenn ich da bin, bin ich da. Und dann genießt er das. Und er guckt mich an und sagt, du bist die beste Tochter dieser Welt. Und das ist so herzig.
Und genau das möchte ich jetzt mal aufnehmen. Wie wäre es, wenn wir das in jeder Situation machen? Bleiben wir beim Thema der Beziehung, der Partnerschaftsbeziehung. Weil es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das Gegenüber merkt, wenn ich wirklich präsent bin.
Ja, oder wenn ich nebenbei noch auf Social Media scrolle oder so.
Was auch immer, genau, richtig. Oder eben auch in der Kundenbeziehung, genau das Gleiche. Ja, ja. In der Lieferantenbeziehung. Wenn ich wirklich da bin, das kriegt mein Gegenüber mit. Und da muss ich gar nicht viel machen. Ich muss wirklich einfach nur da sein, so wie dein Sebastian den Raum hält. Letztendlich, wenn du wirklich da bist, hältst du automatisch den Raum. Und das fühlt sich gut an fürs Gegenüber. Und wie schön ist es denn, wenn wir unserem Gegenüber ein gutes Gefühl vermitteln können, ob es der Partner ist, ob es der Kunde ist, wie auch immer. Das merken die sich. Wie dein Vater. Das merken die sich.
Mhm. Und Leben kann so leicht sein. Eben, wir sind ja nicht perfekt so. Und manchmal hat man einfach Situationen, wo man kotzen könnte und sagt so, ich kann einfach nicht mehr und ich möchte eigentlich nur noch heulen oder kotzen oder beides. Also und es ist alles doof und es ist alles richtig doof. Und ich mache mir jetzt nur noch einigeln oder ein Glas Wein trinken. Ich verstehe das. Also, aber eben, ich glaube, wir können auch nicht nonstop bewusst sein und sagen, ach, jetzt, ich genieße jeden Moment und jeden Atemzug. Nein, mache ich auch nicht.
Aber ich finde es auch so schön, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Vielleicht auch mal ein drittes Glas Wein zu trinken und vielleicht doch mal rauszubrüllen. Vielleicht nicht jemanden anzubrüllen, lieber in den Wald gehen, den Wald anbrüllen, weil die Bäume, die stört das nicht. Aber und das finde ich halt eben auch wichtig. Wenn wir nur noch bewusst sind, wird das Leben ja auch langweilig.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das erstrebenswert ist. Weil manchmal darf man sich auch im Leben einfach ein bisschen hingeben. Also jetzt bin ich so Kalendersprüche, aber das ist so, manchmal muss was kein Purpose und kein Sinn haben. Manchmal darf es einfach nur sein und man muss ja nicht alles beurteilen. Und es ist ja Wahnsinn, apropos Eckhart Tolle, der sagt ja auch, versuch doch mal durchs Leben zu gehen und nicht immer alles zu benennen. Das ist ganz schön schwierig, weil manchmal sagt, das war jetzt schön und danke für das tolle Gespräch und ständig beurteilt man was und steckt das in irgendeine Schublade, wenn man es benennen möchte. Man sagt ja nicht, das ist, Punkt. Ja. Sondern, das ist schön oder das ist doof.
Dieser Baum ist, ja.
Ja, oder? Die Beziehung ist.
Ich habe ein schönes Beispiel. Wann war denn das? 2009? 2010, ich bin mir nicht ganz sicher. Da war der Dalai Lama in Frankfurt. Und da war ich mit meiner Ex-Frau, waren wir damals zusammen. Wir waren da auf der Ausstellung, weil sie ein Bild für ihn gemalt hatte. Und dann waren wir auch bei ihm drin und haben uns das angehört. Und er hat eine sehr schöne Geschichte über Moskitos erzählt. Der Dalai Lama steht nun für Mitgefühl schlecht hin. So, und dann erzählt er, ja, wenn der Moskito kommt, so den ersten, den lasse ich halt erstmal gewähren. Bei dem zweiten gucken wir mal. Bei dem dritten werde ich langsam ungemütlich und beim vierten schlage ich zu. Da waren erstmal alle still im Raum. Aber ja, es ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Das ist Menschsein.
Ja, ich fand es auch sehr schwer anzuerkennen, dass wir natürlich, sobald wir auf diesem Planeten sind, verbrauchen wir Luft und Ressourcen. Und wir steigen auf Würmer und kleine Insekten. Und wenn ich einmal vom Appenzell nach Zürich fahre an den Termin, kleben an meiner Windschutzscheibe ganz schön viele Insekten. Ja, dann bin ich auch so eine Insektenmörderin. Ja? Und du, wenn du im Zug fährst, dann verbrauchst du Strom. Ja, der kommt ja auch nicht nur aus der Steckdose. Mhm. Der kommt ja auch dann irgendwo her. So. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieses Versöhnen damit, dass alles, was wir tun, solange wir leben, verbrauchen wir. Ja, und auch sowas wie der Professor Braungart, der Erfinder von Cradle to Cradle, sagt einmal so schön, es gibt so emissionsfrei und CO2-neutral, das gibt's nicht. Solange du atmest, verbrauchst du Luft und Ressourcen. Punkt. Wenn du tot bist, dann bist du neutral. Ganz einfach. Und das ist eine ganz schöne Betrachtungsweise, eigentlich eine sehr ehrliche und eine ehrlichere vielleicht als gemeinhin so kursiert. Aber sich da auch mit dem Gedanken zu versöhnen, dass wir einfach Ressourcen benötigen, um atmen und leben, um essen und verdauen zu können. Und anzuerkennen, dass wir Teil eines Rhythmus sind, eines Zyklus und dass wir einatmen, ausatmen und irgendwann dann sterben. Und dass das Einzige ist an Sicherheiten, was wir haben und eigentlich dazwischen nur Unsicherheiten sind und dass wir eigentlich und gar keine Sorgen machen müssen, weil es ist ja eh alles unsicher. Es ist ja, ja. Also das können wir uns gleich damit abfinden.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine größere Übung. Und da, ich glaube, da gibt es auch nie ein Ende, dass man sagt, so, ich habe mich jetzt versöhnt damit. Sondern mal gelingt es einem besser, mal eben ein bisschen weniger gut.
Absolut. Aber allein das wirklich anzuerkennen, das ist im Prinzip die Sicherheit, die, glaube ich, ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Das ist ein Grundbedürfnis, Sicherheit. Deswegen gibt es Polizei und ähnliche Dinge. Und trotzdem werden wir nie 100% Sicherheit haben können. Selbst in einem abgeschlossenen Raum wird immer, wenn nur irgendwie ein Atemzug doch mal aus deinem Anzug rauskommt, schon verändert sich sofort alles darin. Also diese Sicherheit werden wir tatsächlich nicht haben. Und wenn wir schaffen, damit zu jonglieren, zu sagen, okay, wenn ich eins weiß, das Leben ist immer unsicher, also lerne ich mit dieser Unsicherheit gehen zu können. So wie ja letztendlich mit allen Dingen, so wie in der Beziehung eben auch. Es geht ja nicht darum, den Partner zu verändern, sondern zu gucken, okay, wie können wir denn gemeinsam ein Leben führen, dass jeder er selbst oder sie selbst bleiben kann, ohne dass wir irgendwann, wie man so schön immer sagt, irgendwann ist das Härchen wie der Hund vom Gesicht her.
Wiederher ist es geschehen.
Genau, richtig. Das wollen wir ja nicht und auch in der Beziehung nicht. Also wie viele Beziehungen gibt es, die eigentlich innerlich tot sind, weil nichts mehr passiert, weil sie neutral geworden sind.
Aber nur weil du vorher Unsicherheit erwähnt hast, vielleicht ein Wort noch dazu. Wir haben alle so einen anderen Threshold diesbezüglich. Also der eine erträgt sehr viel Unsicherheit, der andere gar nicht.
Ja.
Eben der eine muss dann alles kontrollieren und doppelt und dreifach und der nächste muss auch einmal im Jahr zum Ärztecheck und braucht da diesen Sanctus. Sonst fühlt er sich nicht sicher. Und der andere sagt, ich will es gar nicht wissen, ist mir lieber. Ja, ich bin so von der letzteren Sorte. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Punkt.
Ja, ich bin auch ein Arzt, sieht mich super selten. Da muss schon ganz viel passieren, dass ich tatsächlich mal hingehe.
Ich sage immer Zahnweh und Schussverletzungen. Dann sieht mich ein Arzt, sonst nicht.
Ja, kenne ich auch irgendwoher. Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und ich kann trotzdem jeden verstehen, wie du so schön sagst, der bei jedem Hüsterchen sofort dann auch zum Arzt geht. Weil also, wir ja bei dem Thema.
Ist alles okay, soll er doch.
Genau. Jede Jack ist anders.
Lass mal wieder bei dem, ja.
Jetzt kommen wir mal zu einem ganz großen Thema.
Oh oh.
Auf bedingungslose Liebe. Oh. Das ist letztendlich genau das. Wenn wir den anderen wirklich, wenn wir schaffen, ihn so sein zu lassen, wie er ist, und dann das, was du vor einer halben Stunde ungefähr mal gesagt hast, ich habe dann mal bei mir geschaut, was das denn mit mir zu tun hat, dann kann das Leben ganz schön leicht werden.
Ja, kann's. Aber ich glaube, es ist immer wieder ein entscheidender, aktiver Entscheid zu sagen, genauso will ich das und muss das auch immer wieder, glaube ich, im Leben gegenüber bekräftigen. Dass man, also für mich ist das jetzt so, für mich ist Freiheit und auch Leichtigkeit hat unfassbare Qualitäten. Mhm. Viel mehr als Sicherheit. Ich habe zwar gern ein Zuhause, ich bin vom Sternkreiszeichen her ein Stierli. Die mögen mir, sind sehr, 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 die mögen das gerne ein schönes Zuhause haben, sind erdverbunden, ja. Um jetzt mal dieses Bild ein bisschen zu zeichnen, aber Freiheit zu haben, jederzeit überall hingehen zu können, ist mir viel wichtiger, wie quasi im goldenen Käfig zu sein. Aber eben für mich ist es eher dieses Leichtsein, dieses Freisein, was mir persönlich wichtig ist, sage ich jetzt auch immer heute, oder? Und ich sage das auch mit einer Arroganz einer gesunden Person, die da putzmunter im Appenzell am Mikrofon sitzt und hier mit dir ganz gesprächig ein bisschen labert und in der Wärme sitzt und genug zu trinken und genug zu essen hat. Vielleicht eben ist es in einer anderen Situation dann wieder anders, aber das ist das im Moment, was ich versuche, in mein Leben zu holen. Alles hat so ein bisschen einen Preis. Everything comes up at a price and at a cost. Und das vergessen wir manchmal. Dass selbst wenn ich sage, ich habe so viel Geld, ich kann mir zum Beispiel, ich sinniere jetzt mal, ich erzähle irgendwas Blödes, ich kann mir jetzt 1500 Schuhe kaufen, weil ich so viel Geld habe. Ja, bitte, wer putzt denn diese Schuhe? Und wer ordnet die ein? Farblich und nach Absatzhöhe zum Beispiel. Ja, ist ja alles, das ist ja alles Arbeit. Oder ich habe genug Geld, um mir einen ganzen Fuhrpark zu kaufen. Ja, bitte, wer saugt denn das? Wer bringt die zum Service und wer wechselt dann die Pneus an dem Ding? Ja, also alles, was du dir in dein Leben holst, hat ja dann auch ein bisschen ein Gewicht. Ich möchte es mal so ausdrücken.
Jede Entscheidung hat Konsequenzen und trägt seinen Preis. Das ist so. Ob das das Paar Schuhe ist oder ob das einfach eben wie eure Entscheidung, nee, wir verkaufen jetzt nicht. Es hat auch seinen Preis. Und darüber dürfen wir uns tatsächlich Gedanken machen. Danke dafür, ja.
Gerne. Und eben, das ist ja im Geschäftsleben auch so. Also manchmal ist man auch gerade in der Führungsposition so genötigt, sehr schnelle Entscheide zu treffen. Also auch in der Politik. Du hast ja, wenn du da diesen politischen Alltag anschaust und du hast im Schnitt vielleicht 1,5 Minuten pro Geschäft, pro Traktandum und dann muss man da, machen wir das? Nein, ja doch, vielleicht eventuell. Und du hast ja auch keinen Publikumsjoker, du kannst ja auch nicht die Oma noch anrufen, wie bei Wer wird Millionär. Und da eben diese Pace im Leben, in der Wirtschaft, in der Politik, die Player dazu bringt, die da in diesem Prozess drin sind, die Führungskräfte sehr schnelle Entscheide treffen zu müssen, das ist halt dann auch nicht so einfach. Und wir müssen dann, ich glaube, da ist manchmal auch die Krux, an dem Ganzen. Und da beginnen auch sehr viele Fehler, weil man dann zu schnell entschieden hat, weil man sich keine Gedanken hat machen können, weil man die Zeit nicht hatte, um zu überlegen, ob das Kollateralschäden hat. Und man hat nicht zu jeder Entscheidung gleich eine SWOT-Analyse gemacht, ja.
Klar.
Und mal ganz klar überlegt, was das denn jetzt bedeutet für diesen, für jenen oder was das, was, ob das Krisenpotenzial hätte, was es so. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Und das ist manchmal auch so dieser Alltag in der Politik, in der Wirtschaft, der einfach sehr, sehr gnadenlos ist und wo wir uns aber dann wiederum fragen, sind wir jetzt Opfer der Umstände oder können wir die Umstände ändern? Können wir da an Tempo rausnehmen? Haben wir die Chance, Tempo rauszunehmen? Oder rennen wir einfach wie so kopflose Händel hinterher und sagen, ja gut, passt, ja, bisschen Verlust ist immer, oder? So quasi ein guter aus und man schlichten es nicht schaut und dann kommen die ganzen blöden Kalendersprüche wieder.
Also ich mag dann lieber das Erstere nehmen, dass ich doch bewusst eine Entscheidung treffe, selbst wenn ich die innerhalb von einer Zehntelsekunde treffen muss, aber dass ich sie treffe. Und dann, und jetzt kommt das Entscheidende, mit dieser Entscheidung auch zufrieden bin. Selbst wenn sich vielleicht nach 5 Minuten rausstellt, hätte ich mal doch anders gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Im Moment der Entscheidung ist jede Entscheidung richtig. Selbst wenn sich vielleicht im Nachhinein rausstellt, ich hätte eine andere Entscheidung besser treffen können. Weil viele immer sagen von wegen, oh, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Nein, haben wir gar nicht. In dem Moment war sie richtig. Es gab nur vielleicht später eine andere, die für die Situation besser gewesen wäre.
Gut, eben, je nachdem, in welcher Situation du bist, kann das auch mal wirklich letal sein.
Ja, ja.
Also von dem her, aber eben, ich rede jetzt wirklich rein nur vom Business-Alltag, vom Geschäftsalltag. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, die Geschwindigkeit versuchen runterzudrosseln, weil wir alle immer so Gas geben und da ist so viel Drive dahinter und eben Wachstum und nochmal Wachstum. Und wenn wir nicht wachsen, ist es Negativwachstum. So, oder es ist ein Sondervermögen. Wenn wir einfach sagen, wir machen Schulden. Ist egal. So, und da ein bisschen die Pace rauszunehmen, da braucht es ganz schön viele, die sagen, so, wir versuchen langsamere Prozesse zu haben und uns dem bewusster zu werden. Und ich weiß nicht, wie das Leben, die Politik, die Wirtschaft ausschauen würde, wenn wir ein anderes Tempo hätten. Mir würde kein Land oder keine Firma einfallen, wo man so wirklich so ganz, ganz ruhig und bewusst ist. Gibt's sicher. Aber würde mir jetzt spontan keine einfallen. Aber gibt's ganz bestimmt. Aber die Frage ist wirklich, sind die dann langfristig auch erfolgreicher oder vielleicht sogar erfolgreicher, weil sie eben ein bisschen länger drüber nachdenken. Was für Entscheide sie
Frage. Also ich glaube,
das wäre spannend mal.
Absolut. Also ich glaube, wenn wir mal ein bisschen weiter in den Osten gehen, mag ich vermuten, weiß ich aber auch nicht, dass in den ostasiatischen Ländern, dass die Entscheidungen da schon auch noch anders getroffen werden, weil es kulturell einfach anders ist. Ich habe jetzt vorhin so das Beispiel, wo du sagtest, ob es da irgendwas gibt, vielleicht eine Firma, die Meditationen verkauft, die sind vielleicht eher langsamer. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, was wir in eine falsche Richtung führen. Wir leben ja tatsächlich in einer sehr komplexen und immer schneller werdenden Zeit. Und wenn wir eins sicherlich lernen dürfen, ist mit dieser Komplexität und schneller werdenden Zeit tatsächlich auch klarzukommen.
Aber das Schöne ist ja,
Hirn schon so weit.
Aber der Homo sapiens hat sich an so viele Dinge angepasst.
Ja.
Und ich denke mal, wir können das. Ja. Und ich glaube, es ist ja immer eine Frage vom Rhythmus. Je schneller du im Außen wirst, versuche ich immer im Innen dann Ruhe zu finden. Es ist wie so das Auge des Sturms zu finden, wo ich dann mal kurz, okay, atmen, sind wir wieder beim Sport. Ja? Wenn du nicht atmest, dann wirst du keinen Marathon laufen.
Mhm.
Dann bist du nach 200 Metern wahrscheinlich schon bewusstlos. Also wir müssen da einfach immer wieder gewisse Räume schaffen können für uns, auch gerade im Leadership, finde ich, gerade in der verantwortungsvollen Position, wo man selber noch aber wirklich durchgeatmet hat und alle Gehirnzellen aktiv mit Sauerstoff einfach versorgt hat. Weil wenn wir als Führungskräfte und auch in der Politik, das hat man ja auch in der Pandemie gesehen, wenn die Amygdala im Alarmbereitschaft ist, also unser Gehirn im Alarmmodus ist, trifft man keine schlauen Entscheidungen. Ganz einfach.
Ja,
unter
so.
Angst trifft man keine guten Entscheidungen. Das ist also wirklich sehr gut dokumentiert und belegt. Und das kann man an sich selber immer ganz gut testen.
Wie heißt es so schön? Erst im Window of Tolerance, wenn wir mal in die Traumatherapie reingehen, erst da sind wir tatsächlich in der Lage, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Wenn unser Nervensystem über- oder unterreguliert ist, ist ja nachvollziehbar, dann sind wir so in Aufruhr, egal ob wir in einer Unterruhe oder einer Überruhe sind. Das System ist einfach nicht in der Lage und somit auch unser Gehirn, die Entscheidung zu treffen, die wir eigentlich treffen könnten. Völlig normal.
Und ich glaube, da sind wir schon alle, ob jetzt Führungsposition oder nicht, gefordert, eben gewisse Räume der Stille und eben, wo man einfach so banales Atmen und Innehalten, ist ja wurscht, wie man es nennt dann, aber so sich selber dann so Räume zu schaffen, wo man wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und wo man diese Geschwindigkeit rausnimmt, um einfach auch mit sich selber mal einzuchecken und zu überlegen, wie geht's mir eigentlich bei dem Ganzen? Mhm. Weil wenn du dir das zu lange nicht überlegst, eben dann kommt nicht, dass man dann in eine Situation kommt, wo man dann einfach stressbedingte Erkrankungen hat. Und die sind doch sehr häufig in unserer Gesellschaft. Mhm. Und insofern sind wir da alle sehr, sehr gefordert und in der Eigenverantwortung drin, das für uns in unserem Mikrokosmos halt vielleicht ein bisschen anders zu machen.
In jedem Fall. Also wenn wir eins in dieser komplexen und schnellen Zeit brauchen, dann ist es Stille zwischendurch. Immer mal wieder innehalten. Deswegen ist Meditation eigentlich das Beste, was wir machen können. Ob wir das nun völlig ESO finden oder nicht. Meditation muss ja nicht immer irgendwas Besonderes sein, sondern wirklich einfach nur in die Stille zu gehen, damit das Ding zwischen unseren beiden Ohren mal die Chance hat, ruhig zu werden. Das nicht nur nachts, wenn wir schlafen, sondern auch mal tagsüber. Gerade wenn wir vielleicht aus einer hitzigen Diskussion kommen, Meeting kommen, wie auch immer. Ich nenne das immer so schön die Klo-Meditation. Einfach mal auf Toilette gehen, innehalten. Und wenn es nur 2-3 Minuten ist, dass das System sich wieder regulieren kann, um dann in den nächsten Prozess hineinzugehen.
Cyrannus, ich habe eine Idee. Komm, wir halten die Klappe. Stille. Danke für ein tolles Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden.
Labadabab.
Wir haben die Grenze schon deutlich
überschritten. So von wegen Stille.
Genau. Nein, war mir auch, ich fand's schön und ich find's gut, wenn wir tatsächlich diese Zeit jetzt, die bei 60, 70 Minuten wahrscheinlich liegt, wenn wir die mal sezieren, waren da ganz viele, wie du jetzt sagen würdest, Superlativen drin, nämlich Highlights oder ich nenne sie mal Gold Nuggets, die es erleichtern können, das Leben, wie du so schön gesagt hast, in Freiheit und Leichtigkeit zu führen. Und das ist schön und dafür mag ich dir sehr, sehr danken, dafür da auch, dass wir in dein Leben so eingetaucht sind. Vielleicht sollte ich irgendwann Sebastian auch mal hier reinholen.
Oh mein Gott, dann nimmst du dir aber bitte 6-7 Stunden Zeit, gell?
Okay, das wird dann der Supermarathon.
Das wird ein absoluter Podcast-Marathon.
Okay.
Aber wär's wert, jede Sekunde wär's wert, ich schwör's dir.
Schauen wir mal, ich habe ja sehr wenige Männer bisher hier gehabt, aber jeder einzelne war sehr wertvoll. Du warst wertvoll und bist wertvoll. Ich danke dir, liebe Sandra, für die Zeit, die wir hatten. Ich bin mir sicher, dass du, liebe Zuhörerin, nicht umsonst so lange zugehört hast, sondern viel Mehrwert für dich mitgenommen hast. Von daher danke ich dir, wünsche dir jetzt erstmal ein ganz wundervolles Wochenende, liebe Zuhörerin. Genieß es für dich und schau, dass du vielleicht auch für dich ein wenig mehr in die Ruhe kommst.
Ein bisschen Entschleunigung zelebrieren.
Genau, Stille. Nicht nur Stille Nacht, Heilige Nacht, die hatten wir gerade, sondern wirklich mal in die Stille gehen, den Schnabel halten und mal abwarten, was passiert, wenn du es nicht gewohnt bist. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, wo ich mich schon sehr darauf freue. Dir nochmal, liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir.
Danke, dass ich so viel teilen durfte. Und hoffentlich bedeutet es euch da draußen was. Lasst mich wissen.
Ganz sicher.